Okay. Das große Verlangen von Jesus ist, dass wir ihn sehen, so wie er wirklich ist. Das ist sein Verlangen. Er betet zum Vater: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Nur wenn wir die Gegenwart Jesu suchen und finden, dann können wir seine Herrlichkeit sehen. Und es ist sein großes Verlangen, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Nicht nur davon hören, sondern sie tatsächlich selber erleben. Das ist seine Sehnsucht. Weil er weiß, von der Wahrnehmung seiner Herrlichkeit hängt alles ab. Alles hängt davon ab. Von den ersten Christen sagt Paulus: Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und dann, was haben sie davon? Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist geschieht. Es ist der Heilige Geist, der uns die Herrlichkeit Jesu offenbaren will und offenbaren muss. Und Veränderung und tiefere Hingabe und größere Bewunderung an Jesus kommt nur durch Offenbarung des Heiligen Geistes, der Herrlichkeit Jesu. Das ist sein Verlangen, weil die Gemeinde soll ihn verherrlichen, und sie verherrlicht ihn nicht nur durch ihre Lieder, nicht nur durch ihren Lebensstil, sie verherrlicht den Herrn, indem sie selber in sein Bild umgestaltet wird. Das ist der größte Lobpreis für Golgatha, dass Menschen in die Demut, die Reinheit, die Sanftmut, die Kühnheit, die Klarheit Jesu umgestaltet werden. Das ist der größte Lobpreis für Golgatha. So nicht nur Worte, sondern Leben, Herzen, Charakter. Das ist das Ziel Gottes. Ja, darum geht es. Und alles in unserem geistlichen Leben hängt davon ab, ob und wie weit wir die Herrlichkeit Jesu selber sehen. Selber sehen. Und weil das zentrale Anliegen des Heiligen Geistes ist und das zentrale Anliegen von Jesus und vom Vater, deswegen ist der Widersacher dagegen. Und er will verhindern, dass Menschen, ob Gläubige oder Ungläubige, die Herrlichkeit Gottes sehen. Er steht dagegen. Er weiß, was auf dem Spiel steht. Deswegen sagt das Wort Gottes, 2. Korinther, Kapitel 4. Paulus spricht von denen, die, von den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Der Teufel will nicht, dass Menschen dieses Evangelium von der Herrlichkeit des Christus wirklich erkennen. Er will das nicht. Darum geht es ihm. Weil wenn Menschen das erkennen, desertieren sie, laufen über und kommen heraus aus seinem Machtbereich. Und darum geht es, darum die Erkenntnis Gottes und das Verständnis, wer ist er, was will er, worum geht es überhaupt beim Evangelium, das will er verdunkeln. Aber das tut er nicht nur bei Ungläubigen, das tut er immer noch bei Gläubigen. Das ist der Grund, warum wir heute so viele verschiedene Vorstellungen von Christen haben. Die einen glauben, der Heilige Geist ist ganz wichtig, und die anderen glauben, der Heilige Geist ist gar nicht wichtig und wollen am liebsten ihn gar nicht erwähnen. Ja, weil es unterschiedliche Grade gibt von Verdunkelung und von Behinderung durch den Feind. Und der Feind ist immer noch dabei, diese selbe Arbeit zu tun, zu verhindern, dass Menschen Gott wirklich sehen. Deswegen sagt Paulus, wir kämpfen und wir reißen runter Höhen, die sich erheben gegen was? Gegen die Erkenntnis Gottes. Höhen, Gedankenfestungen, falsche Ideen, falsche Vorstellungen, falsche Bilder von Gott sind zuhauf auf dem christlichen Markt aus einem einzigen Grund, um zu verhindern, dass die Erkenntnis Gottes wirklich durchbricht. Weil wenn Menschen ein falsches Bild haben von Gott, dann suchen sie nicht weiter. Dann haben sie diese Vorstellung und das war's da. Ja. Also sie werden sozusagen in ihrer Suche vorzeitig irgendwie gestoppt, ja, weil sie meinen, sie haben ja schon gefunden. Und dann findet man einen baptistischen Jesus oder einen pfingstlerischen Jesus oder einen charismatischen Jesus. Ja. Aber nicht den Jesus des Neuen Testamentes. Und um den geht es. Und der Feind ist dabei, einfach diese Bollwerke aufzubauen, um Menschen abzuhalten, den Herrn wirklich zu sehen. Und bietet Ersatz an, bietet etwas Falsches an. Ja? So wie Paulus sagt, er in 1. Korinther sagt das, er fürchtet, dass unser Sinn verblendet wird, ja? Unser Sinn abgezogen wird von der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit, der Gradheit Christus gegenüber. Und wie tut der Feind das? Durch Verkündigung von falschen Inhalten, falsches Evangelium, falscher Jesus, ja, falsche Inhalte. Ja. Und Menschen haben keine Unterscheidung, sie kennen das Wort nicht, ja, und sie irren, wie Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Wir kennen die Schrift zu wenig, wir kennen den Heiligen Geist zu wenig und darum sind wir in allen möglichen Irrtümer und Ansichten und nur ab und zu dann scheint das Licht und wir sehen wieder etwas Neues und wir sagen, ja meine Güte, wieso habe ich das nicht früher gesehen? Es steht die ganze Zeit in der Bibel. Ich weiß nicht, wie lange du als Christ rumgelaufen bist, bis du erfüllt wurdest vom Heiligen Geist und gesehen hast, was für eine Herrlichkeit es ist, in neuen Zungen zu sprechen. Ja, jetzt siehst du es in der Bibel, aber davor, die in Zungen sprechen, das ist irgendwie ein bisschen komisch oder irgendwie irgendwas ist da bei denen, das stimmt nicht so ganz. Man hat Vorurteile, aber man prüft die nicht am Wort, man geht nach Gefühlen. Man hat irgendwelche Ideen und Vorstellungen und irgendein Gemunkel und Gerüchte und so weiter. Ja? So, der Feind ist immer noch dabei, hat nicht aufgegeben, wenn jemand sich bekehrt hat, sondern geht es weiter. Er will unbedingt verhindern, dass dieser Mensch mehr von Christus sieht. Und wenn wir Fortschritt wollen, wenn wir Reife wollen, wenn wir Mündigkeit wollen, wenn wir die Gemeinde sehen wollen, wie sie ihr ganzes Erbe einnimmt, in alle Vollmacht hineinkommt, in alle Privilegien, in all ihr Recht hineinkommt, das Christus erworben hat, da geht es nur auf einem Weg, mehr vom Herrn zu sehen, klarer den Herrn zu erkennen, zu wachsen in der Erkenntnis Christi. Und wenn wir wachsen wollen in der Erkenntnis Christi, dann müssen wir die Widerstände, die dem entgegenstehen, runterreißen. Sonst können wir nicht wachsen, weil wir nicht sehen. Und das ist, worum es geht. Das ist der Kampf der Gemeinde. Das ist die Aufgabe. Lass uns einmal gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 15. Und hier haben wir eine ganz bemerkenswerte Passage, wo hinter einem kleinen Vers und einem einzigen Begriff sich ganze Welten auftun. Apostelgeschichte 15, das ist das Ende von dem Apostelkonzil. Und jetzt Jakobus, ich lese mal ab, Vers 13. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, jetzt zitiert er aus Amos 9, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Hinter diesem kleinen Abschnitt stehen wirklich geistliche Dimensionen und es gilt, die zu entdecken und zu verstehen. So, die ersten Gläubigen haben von sich das Verständnis gehabt, wir sind die Erfüllung oder genauer gesagt eine Erfüllung, weil es mehrere Erfüllungen dieser Prophetie schon gab, also eine Prophetie von Amos, die Hütte Davids wird wieder aufgerichtet und das ist schon einige Male passiert und jetzt wieder und die Christen haben von sich die Idee, wir sind eine Erfüllung dieser Prophetie, die Wiederherstellung der Hütte Davids. Die allerwenigsten Christen heutzutage würden, wenn wir sie fragen, was ist unsere Identität, wer sind wir, was machen wir, wofür gibt es uns, würden sagen, wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. Ja, weil wir gar kein Verständnis haben, was die damit gemeint haben und was dahinter stand. Ja. Und da will der Heilige Geist uns wieder hineinführen, weil diese Prophetie immer noch gilt. Und so wie es damals am Anfang war, da wurde die Hütte Davids aufgerichtet, dann verfiel sie wieder. Diese Verheißung und diese Prophetie ist immer noch gut und die wird wieder erfüllt werden. Und wenn die Gemeinde in all das hineinkommt, was die, wovon die Propheten geredet haben, ja, und das ist, was die Schrift sagt, Jesus wird nicht wiederkommen, Apostelgeschichte 3, bis alles erfüllt ist zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen die Propheten geredet haben. Erst wenn alles wiederhergestellt ist, wird Jesus wiederkommen. Wir sind mit drin in dem Prozess und es gibt wesentliche Dinge und Wahrheiten und Verständnis und Dienste, die noch nicht wiederhergestellt sind. Deswegen weiß ich, Jesus wird nicht heute Abend wiederkommen und er wird auch nicht morgen früh wiederkommen und auch nicht morgen Mittag. Es gibt noch Dinge zu tun. Die Schrift sagt, es gibt bestimmte Dinge, die passieren müssen, bis Jesus wiederkommt. Ich weiß, die Evangelisten benutzen das gerne. Wenn Jesus heute Abend wiederkommt, bist du bereit? Vielleicht kommt er heute Abend und versuchen Menschen irgendwie so zu motivieren, ja, lieber sich jetzt zu bekehren, als das Risiko einzugehen, heute Abend verloren zu gehen. Aber nach der Schrift sehen wir, da müssen Dinge passieren, bis Jesus wiederkommt. Und diese Dinge werden sich erfüllen und dann wird Jesus kommen und die Gemeinde wird wieder in diese Identität kommen. Wir sind die Wiederherstellung der Hütte Davids. So, was bedeutet denn das, die Wiederherstellung der Hütte Davids? Nun, wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, dann sehen wir, dass es am Anfang eine Form des Gottesdienstes gab, eine Form, wie man Gott begegnet hat und wie man sich ihm genaht hat. Und das war eben die Hütte von Mose. Das war das Zelt Mose, wo geopfert wurde und die einzigen Geräusche, die du da gehört hast, waren die Tiere, die geschrien haben, wenn sie geschlachtet worden sind. Und das war alles. Es gab kein Singen, es gab keine Instrumente. Es gab nur dieses Geschrei der Tiere und Priester, die mehr aussahen wie Schlachter, als eben wie wir uns Priester vorstellen. Ja. Und dann kam eine neue Ära, und dann kam die Zeit Davids und der Heilige Geist hat David angeleitet, eine Revolution zu starten. Etwas, was nie vorher da war und was scheinbar gegen alles stimmte, was man bis jetzt gewusst hat über Gott. Ja, ihr wisst, die Bundeslade war bei den Philistern, die war abhandengekommen. Die Bundeslade war das Nationalheiligtum, da war die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. Ein Zelt mit zwei Abteilungen und im hinteren Zelt, hinteren Abteilung, im Allerheiligsten, da war die Bundeslade und da war die Gegenwart Gottes. Und einmal im Jahr durfte ein Repräsentant des Volkes, nämlich der Hohepriester, hinter den Vorhang am großen Versöhnungstag. Ja, und er durfte hinter den Vorhang gehen in diese heilige, ehrfurchtgebietende Gegenwart Gottes. Und das war eine spannende Angelegenheit. Das war der größte Feiertag. Und es war auch deswegen spannend, weil man verstanden hat, Gott muss man mit Ehrfurcht begegnen. Man kann Gott nur begegnen zu seinen Bedingungen. Und etwas war notwendig, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das war das Blut. Ohne Blut kam man nicht in die Gegenwart Gottes. Und die Priester mussten Reinigungsprozeduren durchlaufen und mussten bestimmte Kleider in einer bestimmten Reihenfolge anziehen und ganz genau alles so machen, wie es gemacht werden sollte nach den Vorschriften, um dann hineingehen zu dürfen. Weil sie haben verstanden, die heilige Gegenwart Gottes ist auch eine ehrfurchtgebietende Angelegenheit. Und mit mangelndem Respekt in die Gegenwart Gottes zu kommen, kann das Leben kosten. Das ist der Grund, warum in nicht-biblischen Quellen der Geschichtsschreiber schreibt, dass man dem Priester, bevor der hinter den Vorhang ging, ein Seil um den Fuß gebunden hat. Der hatte ein Seil um sein Fußgelenk und das Seil blieb draußen und er ging hinter den Vorhang. Und der Priester hatte an seinem Gewand Schellen. Und dann haben sie gehört, ob es noch klingelt. Und wenn es klingelt, war das ein gutes Zeichen. Weil wenn da nichts mehr zu hören war, dann heißt das, die Heiligkeit Gottes hat ihn gerichtet und er ist tot umgefallen. Und was sollen sie dann machen? Was hätten sie dann tun können? Bitte was? Das ist ein römischer Geschichtsschreiber, der das beschrieben hat. Ich habe es nicht verstanden, wir können später sprechen. Okay. So, das war eine ehrfurchtgebietende Angelegenheit. Das war nicht irgendwie ein Spiel oder so. Ja? Und sie haben verstanden, ja, dass die Heiligkeit Gottes, die verlangt etwas von uns. Man kann nicht einfach so hineinspazieren. Und die Priester, die gedient haben, sie durften nicht das tun, was der Hohepriester tun durfte. Sie durften das nicht. Ja. Und dann Jahre später, Jahrhunderte später, da kommt David und der Heilige Geist leitet ihn. Sie haben die Bundeslade zurückgebracht. Der erste Versuch ist schiefgegangen, ja. Und sie haben einen Schreck bekommen, ja, weil sie auf ihre Art und Weise die Sache erledigen wollten. Sie wollten die Bundeslade so transportieren, wie die Philister das getan haben. Und die konnten das tun. Aber als Israel das versucht hat, ja, die Bundeslade auf einen Ochsenkarren zu tun, ja, und dann gab es irgendwie eine Bodendelle oder irgendwas, ein Schlagloch in ihren Straßen und der Wagen drohte zu kippen und die Bundeslade wäre beinahe runtergefallen. Und einer der Leute dort und stützt die Bundeslade mit der Hand, damit sie nicht runterfällt. Ist ja eine gute Sache. Das war die Bundeslade des Herrn. Aber der fasst das Ding an und wird gerichtet und fällt tot um. Und man sieht, wow, das ist eine gefährliche Angelegenheit. Und es heißt, David wurde heiß vor Schrecken. Und sie haben alles so gelassen dort, die Bundeslade irgendwo da abgestellt und sind alle nach Hause gegangen und waren total frustriert und enttäuscht und geschockt. Die hatten doch gute Absichten, die wollten das Nationalheiligtum wieder zurückbringen. Sie wollten wieder, dass alles in seine Ordnung kommt. Und dann ist das so mächtig schiefgegangen. Und dann heißt es so schön, dass David dann in die Schrift ging. Und er kam dann vor sein Volk und sagte, ich weiß, was passiert ist. Wir haben Gott nicht nach der Ordnung gesucht. Wir haben es auf unsere Art und Weise gemacht. Er hat geforscht in den Büchern Mose, wie das mit der Bundeslade war. Und da steht, die Bundeslade darf nur auf eine einzige Art und Weise transportiert werden. Da waren an der Seite von diesem Kasten waren Ösen. Und da gingen Stangen durch. Und dann mussten diese Stangen auf die Schultern von heiligen Männern getragen werden. Für mich auch ein Bild für die Ältestenschaft in der neuen testamentlichen Gemeinde. Die Gegenwart Gottes kommt auf den Schultern von heiligen Männern zurück in die Gemeinde. Und er sagt, wir haben Gott nicht nach der Ordnung gesucht. Und jetzt machen wir es noch einmal, jetzt tun wir es richtig. Und dann hat es funktioniert und sie konnten die Bundeslade zurückbringen. Aber der Heilige Geist hat David geleitet. Und sie haben nicht die alte Ordnung nach Mose wieder eingesetzt mit einem Zelt, mit Allerheiligsten und mit den Opferdingen und so weiter. Das lief parallel weiter. Aber die Bundeslade kam woanders hin. Ein neuer Ort, den der Heilige Geist bestimmt hat, um vor allen Dingen dann eine neue Art Gott zu begegnen. Eine neue Art, wie man vor ihn kommt. Was es vorher nie gegeben hat. Und David sagt, wir brauchen Instrumente, viele Instrumente. Alle Instrumente, die bis jetzt benutzt wurden für den Baals-Gottesdienst. Dieselben Instrumente haben sie genommen und haben gesagt, jetzt für den Herrn. Sie haben Lieder gesungen und sie haben getanzt und sie waren fröhlich vor Gott. Und sie waren unmittelbar vor der Lade. Unvorstellbar. Für uns ist das heute normal irgendwie. Wir denken, ja, okay, so hat David das gemacht. Ja, aber stell dir mal vor, als er zum ersten Mal das Konzept vorgestellt hat. Ja, nicht der hohe Priester einmal im Jahr, sondern ganz viele. Und sie treten direkt an die Bundeslade ran. Sie sind in der Gegenwart Gottes. Und er sagt, wir werden dort Gott anbeten. Und wir tun das in Schichten rund um die Uhr, 24 Stunden. Und er hat hunderte von Sängern und Musikanten gehabt und sie haben dort gedient. Aber als das alles anfing, er sagt, okay, wer möchte in der ersten Schicht sein? Ja? Ich glaube, da haben viele überlegt, ich glaube, ich gehe in die zweite Schicht. Ich gucke erst mal, wie das Ganze funktioniert und was mit der ersten Schicht passiert. Ja? Die das zum ersten Mal probieren dort, direkt vor der Bundeslade, mit Musikinstrumenten, ja, da Gott zu preisen und ihm Lieder zu singen. Und da war eine neue Art kreiert, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wenn du die Psalmen dir anschaust, das waren ja ihre Textbücher, das waren ihre Lieder, ja, dann siehst du, diese Art von Gottesdienst war eine wunderbare Mischung aus Lobpreis, prophetischen Deklarationen, Fürbitte, Anbetung, alles zusammen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Völlig anders als vorher. Und diese Art, Gott zu dienen und auch in den Kampf zu gehen, ja, Lobpreis zu verstehen als einen Kampf gegen die Mächte der Finsternis, das war eine Revolution. Das war eine geistliche Revolution. Und dieses ganze Konzept unter der Leitung des Heiligen Geistes, jetzt Gott zu preisen mit Musik, mit prophetischen Äußerungen, mit Erklärung von Wahrheit, mit Herausforderung der Mächte der Finsternis und Fürbitte und all diese Dinge zusammengenommen, das war die neue Art. Das war die Hütte Davids. Das ist, was sie damals hatten. Und wir lesen in der Bibel, mehrere Male haben sie das wieder angefangen, dann ist das wieder eingeschlafen. Und immer wenn sie das getan haben, jedes Mal gab es eine Blütezeit für das Volk Gottes. Und Gott hat das Volk gesegnet, hat ihnen Frieden gegeben mit all ihren Feinden ringsherum. Und es gab eine wunderbare Zeit der Erneuerung und der Belebung durch den Geist Gottes. Und jetzt hier, die ersten Gläubigen, sie haben verstanden, wir sind eine Erfüllung dieser Verheißung, der Wiederherstellung der Hütte Davids. Das heißt, sie haben angebetet, so wie bei David. Sie haben Lieder gesungen, sie haben Gott gepriesen, sie haben im Geist gebetet, sie haben prophetische Erklärungen losgelassen, sie sind gegen den Feind gegangen und sie haben Gott angebetet, haben Fürbitte getan und das alles in einem Gottesdienst. So manchmal wusstest du nicht, bist du jetzt im Gebetsabend oder ist das jetzt ein Lobpreisabend oder was ist das jetzt hier? Weil das eine Mischung war, so wie der Heilige Geist das geführt hat. Und sie waren darin hocheffektiv. Und was ist das Ziel? Warum machen sie das? Für was? Was wollen sie damit erreichen? Nun ist es hier beschrieben in Vers 17, wofür dieses Konzept der prophetischen, geistgeleiteten Anbetung, die mit Lobpreis und Kampf gemischt ist. Wofür? Vers 17, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist. Sie haben verstanden, bevor Menschen bereit sind, den Herrn anzurufen, müssen Mächte der Finsternis besiegt werden, außer Kraft gesetzt werden, bis der Heilige Geist ihre Herzen erreichen kann und sie willig machen kann, sie inspirieren kann, wirklich Gott zu suchen. Der Grund, warum Menschen nicht Gott suchen, ist nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie verblendet sind. Wir haben es vorhin gelesen. Der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet. Hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen können. Die können nicht sehen. Nicht, weil sie nicht wollen, die können gar nicht. So bevor Menschen sich aufmachen, Gott zu suchen, muss etwas für sie getan werden, was sie selber nicht tun können. Lass uns einmal gehen zur Apostelgeschichte 26. Hier beschreibt Paulus, was sein Auftrag ist, was der Herr ihm aufgetragen hat. Apostelgeschichte 26. Vers 17. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk, und die Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott. Was muss passieren, bevor Menschen sich bekehren? Ihre Augen müssen aufgetan werden. Die können sich nicht bekehren, weil sie blind sind, weil sie nicht ihren Zustand sehen, weil sie nicht das herrliche Angebot des Evangeliums verstehen. Sie hören vielleicht, aber sie verstehen nicht. Es geht in das eine Ohr rein, ins andere wieder raus. Sie verstehen nicht die Bedeutung dieser Worte, weil eine Decke über ihnen ist. Und Paulus hat den Auftrag, hinzugehen und die Augen aufzutun, damit sie sich bekehren. Vor Bekehrung muss mit Menschen etwas geschehen. Ihre Augen müssen aufgetan werden. Und das kann niemand tun, außer andere Gläubige. Sie können das nicht für sich selber tun und ungläubige Freunde und Verwandte werden das auch nicht für sie tun können. Nur Gläubige können das für Ungläubige tun. Und das war das Konzept. Das war die Vorgehensweise, wie sie gearbeitet haben. Ja? Sie haben gesagt, bevor wir hingehen, bevor wir predigen oder Menschen ansprechen, Traktate verteilen, wir müssen mit diesen Mächten der Finsternis handeln, sie in Ketten legen, sie binden, sie hindern, weiter dieses Werk der Verblendung zu tun. Und das ist der Grund, warum unsere Evangelisationsmethoden so armselig sind und so wenig Resultate haben, weil wir denken, wir gehen hin, wir geben ein Traktat, wir laden sie ein, wir erzählen ihnen von Jesus, wir bringen ihnen das Evangelium und das muss ja genug sein. Und wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Ich war einmal in Südamerika und ich habe einen sehr, sehr vollmächtigen Mann Gottes persönlich kennengelernt und 2 Tage mit ihm verbracht und er hat berichtet von seinem Dienst und er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Evangelist. Und was er tut, er geht in eine Stadt, mietet sich in ein Hotel ein, ist dort wochenlang in diesem Zimmer und was tut er dort? Er betet und fastet und kämpft. Bis er spürt, es ist ein Durchbruch passiert. Und wenn der Durchbruch passiert ist, ruft er seine Leute an, dann kommen die mit Trucks und bauen ein riesen Zirkuszelt auf und dann fängt er an einzuladen und dann kommen die Leute und Wunder geschehen und Menschen werden befreit und viele, viele wunderbare Dinge passieren dort und viele Verbrecher bekehren sich, bringen gestohlenes Gut zur Polizei zurück und unglaubliche Geschichten passieren dort. Und er hat uns dort Dinge erzählt, die traut man sich kaum hier weiter zu sagen, weil er sonst denkt, ich spinne oder der spinnt oder der hat mir einen Bären aufgebunden. Aber er ist einer der demütigsten Männer Gottes, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und er ist ein sehr, sehr freundlicher, netter, kleiner Mann, aber Power, Power, Power. Wenn er auf der Bühne ist, dann ist er wie ein Tiger. Also da hast du schon fast Mitleid mit dem Teufel. Die Hälfte seiner Zeit, wo er eigentlich predigen sollte, ist er am Beten. Der läuft auf der Bühne auf und ab und er betet und er bindet die Mächte der Finsternis und der Heilige Geist kommt auf die Versammlung und dämonisierte Leute manifestieren und sie haben überall Aufpasser. An allen Ecken sind Aufpasser und wenn sie sehen, da ist wieder einer, der manifestiert, dann gehen sie hin, schnappen den und gehen ins Nachbarzelt. Das nennen sie dort die Intensivstation. Und da beten sie die Leute frei. Und da werden wirklich schwerstgebundene Leute frei. Aber alles beginnt damit, dass er alles im Geist vorbereitet. Wochenlang bereitet er das vor, bis er spürt vom Heiligen Geist, jetzt ist etwas passiert, jetzt ist ein Durchbruch, jetzt ist Freiheit für den Heiligen Geist. So Menschen kämpfen im Gebet mit Fasten für Freiheit für den Heiligen Geist. Denkst du, der Heilige Geist ist Gott, der hat ja wohl Freiheit. Nein, denk an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wenn Gott hier wirken will, er braucht Menschen, die ihm die Tür auftun. Er braucht Menschen, er kann das nicht von alleine tun, weil hier Satans Territorium ist und wir haben ihn hier eingeladen. Wir haben ihm das alles übergeben. Als die Versuchung war in der Wüste, was sagt der Teufel zu Jesus? Er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Und was sagt er? Das ist mir übergeben. Und Jesus sagt nicht, Quatsch, das gehört alles mir. Jesus hat gewusst, das war ihm übergeben. Jesus hat gewusst, der Teufel hat Anspruch auf diese Reichtümer, auf diese Welt. Er ist der Gott dieser Welt, das wurde ihm übergeben. Und das ist, was wir oft übersehen und was wir nicht berücksichtigen und wir haben dann unsere Methoden und dann funktioniert das nicht und dann wundern wir uns. Und zum Schluss sagen wir, ja, die Welt ist weltlich und die Leute wollen nicht. Ich kann mich erinnern, als ich voll gedröhnt mit Drogen auf einem Platz, wo die ganzen Typen sich getroffen haben, da in der Stadt, ein junger Mann kam zu mir und erzählte mir vom Evangelium, von der Liebe Gottes. Ich habe den überhaupt nicht ernst genommen. Und ich habe gesagt, ja, ja, schön, schön, erzähl du mal ruhig. Ja. Und ich weiß nicht, 2 Jahre später oder so, dann hat der Heilige Geist mir die Augen aufgetan und ich habe Jesus erlebt. Ja. Und ich weiß, er war Teil einer Jugendgruppe. Und die haben lange Zeit für mich gebetet. Und ich glaube, die Begegnungen, die ich hatte mit Jesus, waren aufgrund ihrer Fürbitte. Und eines Tages war es soweit und ich war am Ende und ich wusste, Jesus ist der einzige Weg und ich muss zu Jesus kommen und brauche ihn und kann alleine nicht weiter. Und das waren ihre Gebete. Das waren ihre Gebete. Und sogar haben sie mir erzählt, dass sie einen Abend gehabt haben, wo ich bin manchmal da hingegangen, habe mit denen diskutiert. Ich war so ein Philosoph, ja, und habe mit denen diskutiert. Das war mein Hobby, mit Christen zu diskutieren. Und ich fand die alle total blöd. Und einmal haben sie beschlossen, als ich wegging wieder, jetzt ist genug. Wir haben ihm alles gesagt, wir haben genug gebetet, wir haben genug mit ihm geredet. Jetzt hören wir auf. Und 2 Schwestern haben gesagt, nein, wir machen weiter. Wir machen weiter. Und ich weiß nicht, wie viele Monate später, dann kam mein Zusammenbruch und ich habe Jesus erlebt als mächtigen Retter und wurde von Neuem geboren. Gebet ist powerful. Fürbitte ist eine Macht und wir können etwas bewirken für Menschen. Wir können Menschen freisetzen von dämonischen Bindungen, die sie abhalten wollen, zum Herrn zu kommen. Und das ist das Konzept von Hütte Davids. Das bedeutet einfach eine Priesterschaft zu sein vor Gott für die Menschen oder auch für Gott, damit Gott auf der Erde tun kann, was er tun möchte. So, wir nehmen unseren Platz ein und wir tun das, was die Bibel sagt. Wir erheben unseren Gott. Wir heben seinen Namen hoch im Lobpreis. Das, was wir tun, an vielen Stellen heißt es, erhebt den Namen des Herrn, den Namen des Herrn groß machen. Hast du dich schon jemals gefragt, wenn doch die Bibel sagt, sein Name ist über allem, sein Name ist der Höchste. Für was soll man diesen Namen noch erhöhen? Er ist ja schon der Höchste. Was macht das für einen Sinn? Wofür? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Es gibt einen Unterschied zwischen der allgemeinen Größe und Überlegenheit Gottes und der lokal begrenzten Manifestation der Gegenwart und der Größe und der Überlegenheit Gottes. Und an jedem Ort sehnt sich Gott danach, sich zu zeigen, sich zu erweisen und spürbar zu sein. Aber dafür müssen wir etwas tun. Als ich vor einem Jahr hier war, habe ich die Bibelstelle gebracht. Der Herr sagt, 2. Mose 25, baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Kann sich jemand an diesen Vers erinnern? Ich kann. Baut mir ein Heiligtum, damit ich in eurer Mitte wohne. So, hier hast du wieder diese Zusammenarbeit. Gott braucht Menschen, die etwas tun nach der Anweisung Gottes, damit er kommen kann und wohnen kann. Hätten sie das nicht getan oder nicht nach der Anweisung getan, hätte Gott nicht kommen können. Er kommt, weil sie seine Anweisungen ernst genommen haben und so gebaut haben, wie er gesagt hat. So, wenn wir den Herrn erheben, dann machen wir Raum, sich hier und jetzt zu manifestieren, nicht nur seine allgemeine Überlegenheit im Himmel, sondern hier und jetzt sich zu zeigen, den Anwesenden und dann aus der Versammlung heraus hin zu anderen Menschen. Das Zepter seiner Macht wird ausgestreckt von Zion, heißt es. Das ist die Versammlung der Heiligen, wo die Gegenwart Gottes wohnt, satt und reich und spürbar und mächtig. Die Gegenwart Gottes zu Hause. Und von dort geht sie in die Welt und tut dort Dinge. Warum berichten so viele Moslems davon, dass sie Träume und Visionen und übernatürliche Begegnungen und Heilungen erlebt haben und so zum Glauben gekommen sind? Weil es viele, viele Menschen gibt, die eines Tages gesagt haben, wir fangen an, für das, damals nannte man das das 10-40-Fenster, zu beten. Und für die muslimischen Menschen wurde gebetet. Und dadurch wurde Raum gemacht. Und dadurch hatte der Heilige Geist Möglichkeit, etwas zu tun, was er auch gerne schon 100 Jahre vorher hätte tun wollen, konnte aber nicht, weil diese Aktion gefehlt hat. Das ist die Kooperation, die Zusammenarbeit mit Gott. Das ist Hütte Davids. Unter der Anleitung Gottes tun wir Dinge, die ihm Raum machen, etwas zu tun, was er schon immer tun wollte. Dem Blinden die Augen auftun. Das ist das Evangelium, dass dem Blinden die Augen aufgetan werden. Und dass sie jetzt sehen, wer ist Jesus, wer ist ihr Retter. Dass sie sehen, sie brauchen einen Retter. Menschen bekehren sich deswegen, weil sie bekehren sich deswegen nicht, weil sie in dem Herzen glauben, ich brauche keinen Retter. Ich komme klar. Ich kann mein Leben irgendwie schon managen. Aber wenn sie ihren Zustand der Verlorenheit und der Erbärmlichkeit sehen im Lichte Gottes, niemand muss sie überzeugen, dass sie einen Retter brauchen. Also durch die Fürbitte dieser Menschen, der Heilige Geist mir mein Leben gezeigt hat und mir gezeigt hat, was für ein erbärmlicher Mensch ich bin, in welchem Zustand ich bin. Niemand musste mich überzeugen, du brauchst Jesus. Ich wusste, meine einzige Chance ist Jesus. Ich hatte nur noch eine Frage, ja, wie kommt man zu Jesus? Wie gibt man sein Leben Jesus? Das war das Einzige. Und darum bin ich zu den Christen gefahren, die vorher meine Diskussionspartner waren. Bin hingefahren und habe gesagt, bitte sag mir, wie gibt man sein Leben Jesus? Das war meine einzige Frage, da war die Diskussion zu Ende. Da habe ich nicht mehr diskutieren wollen. Sie dachten, ich komme wieder zum Diskutieren, deswegen wollen sie erst gar nicht mit mir reden. Ja? Und haben das nicht ernst genommen. Und hat sie gesagt, bitte sag mir, wie gibt man sein Leben Jesus? Wenn jemand seinen Zustand sieht im Lichte Gottes, er weiß, er braucht einen Erlöser. Und dann kann das Evangelium einschlagen und dann kann er gerettet werden. So, wir bereiten im Geist einen Weg vor für den Heiligen Geist, Menschen zu überzeugen von ihrer Sünde, von ihrer Verlorenheit, von der Notwendigkeit, dass sie einen Retter brauchen, dass sie Erlösung brauchen. Und das Ganze nennt man die Hütte Davids. Psalm 8. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Was tut diese Macht im Mund der Kinder und Säuglinge? Die Macht bringt den Feind zum Schweigen. Was haben wir gesagt? Was tut der Feind? Der müllt die Leute zu mit falschen Ideen. Zum Beispiel, es gibt doch keinen Gott. Alles ist mit Peng und Knall aus sich selber heraus entstanden. Ja? Evolution erklärt alles. Ja, es gibt doch keinen Gott. Er müllt Leute zu mit Ideen, mit falschen Konzepten, mit Lügen über das Leben. Er redet permanent durch die Medien, durch die Gespräche, durch Literatur, durch Kunst, durch alles Mögliche. Der Feind funkt auf allen Kanälen und bringt seine Botschaft. Und die Menschen sind zugemüllt mit diesem Zeug. Sie können nicht zuhören. Und hier ist ein Mittel gegeben, in die Hand oder in den Mund der Gläubigen, um den Feind zum Schweigen zu bringen. Dass endlich mal diese Propaganda aufhört. Und was ist diese Macht? Nun, Jesus zitiert diesen Vers und er verändert das eine Wort. Und er sagt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge, Lob, hast du Lob bereitet. Die Macht, die den Feind zum Schweigen bringt, ist das Lob Gottes. So, es geht um etwas anderes als, wir singen ein paar schöne Lieder, um gute Stimmung zu haben. Ja? Oder um irgendwie einen netten Rahmen zu haben für die Predigt. Hey, Lobpreis ist Dienst. Dienst an Gott und sogar Dienst an der Welt. Und wir sind Priester und wir tun etwas. Und wir müssen glauben, dass wir tun, was die Bibel sagt. Und wir müssen glauben, dass Gott daraufhin reagiert und dass er tut, was er versprochen hat, was er tun wird. Ohne Glauben kann man nicht in der unsichtbaren Welt operieren. Es braucht Glauben. So, wir schauen in das Wort Gottes und lassen uns davon inspirieren. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Seine Gegenwart manifestiert sich, wenn wir ihn ehren. Das heißt, wenn wir ihn rühmen für wer er ist und dass er ist und was er ist. Er kommt und er zeigt sich. Und geistgewirkter Lobpreis ist, der Heilige Geist möchte leiten und möchte bestimmte Aspekte, bestimmte Teile des Wesens Gottes beleuchten. Mal ist es die Größe und die Allmacht, mal ist es die Heiligkeit, mal ist es die Sanftmut Christi, ja, oder seine Hingabe an den Vater. Es sind so viele verschiedene Aspekte und wir müssen herausfinden, wo will der Heilige Geist hin? Und auf dieser Betonung bleiben wir und gemäß dieser Betonung singen wir Lieder, beten wir und erklären wir, wer er ist und wie er ist. Und damit bekommt der Heilige Geist Raum und manifestiert das, wovon wir singen und reden. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Wir singen über die Heiligkeit Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes und der Heilige Geist kommt und manifestiert die Heiligkeit Gottes. Unter der Leitung des Geistes, wir singen über den Triumph am Kreuz, über den besiegten Teufel, über das, was Jesus getan hat, wie er haushoch überlegen ist über jede Macht der Finsternis. Und wir alle sehen einen siegreichen, auferstandenen Herrn und einen besiegten Teufel. Im Geist nehmen wir das wahr. Das ist, wo wir hinwollen. Wir sind ganz am Anfang. Dank sei Gott für das, was schon passiert ist. Aber es soll viel, viel tiefer und viel, viel weiter gehen. Wir wollen wirklich von vorne bis hinten geistgewirkte Lobpreiszeiten haben, wo der Heilige Geist führen darf. Und er wird das bestätigen und er wird wirken. Halleluja, Halleluja. Und im Lobpreis Gott zeigt sich und er wirkt nicht nur an uns, sondern das ist eben diese gewaltige Botschaft aus diesem Konzept der Hütte Davids. Lass uns einmal zu Psalm 68 gehen. Er wirkt auch an den Mächten der Finsternis. Er wirkt auch an den Mächten der Finsternis. Psalm 68. Gott wird sich erheben, es werden sich zerstreuen seine Feinde und die ihn hassen, werden fliehen vor seinem Angesicht. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gottlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Singt Gott, spielt seinen Namen, macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jahwe ist sein Name und jubelt vor ihm. Wenn du aufmerksam zugehört hast, zweimal das Angesicht Gottes. Und einmal das Angesicht Gottes in Bezug auf die Feinde. Wie reagieren die Feinde auf das Angesicht Gottes, das sich zeigt? Mit völliger Konfusion, mit Entmutigung, mit Niederlage, mit Fluchttendenzen. Ja, sie fliehen vor seinem Angesicht. Und die Heiligen jubeln vor seinem Angesicht. So dasselbe Angesicht Gottes, zwei komplett unterschiedliche Reaktionen. Die Feinde sind in Panik, sind auseinandergetrieben, rennen weg. Und die Heiligen werden erbaut und gestärkt und ermutigt. Und wir operieren in der unsichtbaren Welt durch Glauben. Wenn wir glauben, dass diese Dinge geschehen, nach der Anordnung Gottes, dann werden wir sie erleben. Erst das Wort, dann der Glaube, dann die Erfahrung. Das ist die Reihenfolge. Und wir wollen einen besiegten Feind sehen, einen rennenden Feind. Wir wollen sehen, wie der Feind entmutigt das Terrain verlässt und sagt, hier geht nicht mehr, was früher immer ging. Hier ist jetzt irgendwas anders in der Atmosphäre. Wir haben nicht mehr Freiheit für unser Programm. Am besten, wir verziehen uns irgendwo in die Heide. Das ist, was wir sehen wollen. Hier sind Mächte, die über Jahrhunderte ungestört machen konnten, was sie wollten. Und jetzt kommt eine neue Zeit und Gläubige glauben, dass sie mit simplen Liedern, mit simplen Gebeten, mit simplen prophetischen Proklamationen den Feind in die Flucht schlagen können. Und das verändert die Atmosphäre. Das sind die Dinge dahinter, wenn du mal schaust, was an große Wirkung Gottes in Südamerika, in Argentinien passiert ist. Das ist die Theologie dahinter, das ist ihr Verständnis. Der Feind hat dieses Terrain besetzt, wir haben Waffen, wir gehen gegen ihn vor, wir machen Raum für Gott und dann wirkt der Herr nicht nur an den Gläubigen, er wirkt an den Ungläubigen und Menschen können erreicht werden, Menschen werden auf einmal hören, weil sie sehend werden. So, das ist, was passiert im Lobpreis. Gott wird sich erheben. Ja, wann erhebt sich Gott? Wenn wir ihn erheben. Deswegen heißt es hier in Vers 5, also erst die ersten vier Verse beschreiben einfach, was passiert. Und dann kommt Vers 5. Deshalb singt Gott, spielt seinem Namen. Ja, jetzt machen wir es. Wir machen Raum für ihn. Wir machen Bahn für ihn. Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüste. Wir machen Bahn für Gott. Das ist, was die Bibel sagt. Und ein wesentlicher Teil, nicht der einzige Teil, es hat auch sehr viel mit einer aufrichtigen Bemühung um Heiligung zu tun. Das gehört dazu. Es ist nicht einfach nur Lieder singen, ja, und das hat nichts mit unserem Leben zu tun. Wenn wir meinen, wir können Lieder singen und gleichzeitig einen Steuerbetrug begeben, dann sind wir elende Heuchler. Ja, oder wir singen schöne Lieder und heute Nacht ziehen wir uns Pornos rein. Wir sind Heuchler. Ja, und der Heilige Geist wird das niemals bestätigen und niemals absegnen. Ja, aber wenn das kombiniert ist, Streben nach Gottes Ähnlichkeit, nach Jesus Ähnlichkeit, Streben nach einem Leben, das Gott wohlgefällig ist. Und das kombiniert mit den Waffen, dann ist Power im Haus angesagt. Dann wird er wirken, dann wird er sich erweisen. Halleluja. So, wir wollen einen fliehenden Feind sehen, der durch die Gegenwart Gottes terrorisiert wird. Ja, das ist doch die Message, die wir bekommen aus den Geschichten im Alten Testament. Da waren die Feinde und Gott sagt, geht ihnen einfach entgegen und preist mich und dann seht, was ich tue. Und die Lobpreiser gingen in der ersten Front. Stell dir mal vor, die mit den Waffen in der hinteren Abteilung. Vielleicht haben die Lobpreiser auch gesagt, möchtet nicht vielleicht ihr mit den Waffen vorne gehen und wir mehr hinten? Ja? Nein, die Lobpreiser nach vorne, die gingen dem Feind entgegen und Gott hat gesagt, ihr tretet einfach hin und seht zu, was ich tue. Und der Herr kam über den Feind, brachte eine große Verwirrung und die brachten sich alle selber um. Ja? Lobpreis ist Kampf. Lobpreis ist ein Dienst für Gott und ein Dienst an Menschen. Und im Lobpreis machen wir Bahn für Gott. Und wir erlauben dem Heiligen Geist, den Triumph Christi hier und jetzt in dieser Stadt anzuwenden und zu demonstrieren und sichtbar zu machen. Nicht im Allgemeinen, hier und jetzt in dieser Stadt, in dieser Zeit. Das ist unser Dienst, das ist Gemeinde. So, es wird sich eine gewaltige Veränderung vollziehen in unserem Verständnis. Wer sind wir? Warum kommen wir zusammen? Nicht, damit wir irgendwie nach einer anstrengenden Woche mal wieder irgendwie eine schöne Zeit haben und schöne zwei Stunden irgendwie haben. Wir sind hier als Diener vor Gott für die Stadt, für die ganze Region. Wir tun hier etwas, was über Jahrhunderte nicht getan wurde. Wir kommen gegen diese Mächte an. Und der allergrößte Teil unseres Kampfes ist es indirekt, indem wir den Herrn erheben und er zeigt sich und schreckt die Feinde mit seinem Angesicht. Aber wir haben dort Formulierungen in den Psalmen, zum Beispiel, wo David sagt, ich will dir spielen vor den Göttern. Das heißt, er hat ein Verständnis, er betet den Herrn an, aber die Götter sind da und hören das. So, er glaubte nicht nur an ihre Existenz, sondern er glaubte auch, dass sie sich anhören müssen, was er singt und spielt. Und wenn der Feind ein Problem hat, ist das sein Stolz und sein totales Leben in der Lüge. Und es ist absolut schmerzhaft für den Feind, durch Wahrheit gedemütigt zu werden. So, wenn wir singen, du bist erhoben über alle Götter, das ist ein Tiefschlag für sie, das ist eine schmerzhafte Erfahrung, an die Realität erinnert zu werden. Der Feind erhebt sich über Gott. Ja, was wollte der Teufel? Sich dem Allerhöchsten gleich machen. Sein wie Gott, hat auch die Menschheit infiziert mit diesem stolzen Geist. Ihr werdet sein wie Gott. Ja? Er wollte sich erheben, dem Allerhöchsten gleich machen. Und er lebt in Täuschung. Und wenn du mal mit Satanisten gesprochen hast, dann weißt du, dass die von ganzem Herzen wirklich ehrlich glauben, am Ende gewinnt der Teufel. Die glauben wirklich, am Ende gewinnt der Teufel. Weil die total verblendet sind, total verblendet sind. Das haben sie von ihrem Meister. Der ist verblendet, sie sind verblendet. Und die Wahrheit ist ein Schlag ins Gesicht. Und wir erklären die wahren Machtverhältnisse. Wir erklären, Jesus ist erhoben, hoch über alle Götter. Und er erfüllt das Wort seiner Knechte. Und er zeigt sich in seiner Macht, in seiner Überlegenheit. Und er demütigt diese Mächte, die hier sind. Das ist das Konzept von Hütte Davids. Und je mehr wir das glauben, umso mehr werden wir es sehen. Und die Resultate werden kommen, ihr Lieben. Das ist der Dienst der Gemeinde. Das ist, was Jesus meinte. Ein Haus des Gebetes für die Nationen. Die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes für die Nationen. Vorhin haben wir gelesen, dass die Menschen den Herrn suchen in den Ländern, über denen sein Name angerufen wird. So, wir rufen den Namen des Herrn aus über Afghanistan, über Bhutan, über Nepal und über all diese Länder, wo noch so viel Dunkelheit da ist. Und wir sind hier, tausende von Kilometern weiter. Aber wenn wir in diesen Priesterdienst hineinkommen, Gott erfüllt das Wort seiner Knechte und etwas geschieht in der unsichtbaren Welt, in Ländern und Kulturen weit, weit, weit entfernt von hier. Das ist das Konzept von Hütte Davids. Und auf einmal brechen dort Wirkungen des Geistes aus und Menschen fangen an, den Herrn zu suchen, die dort nie ein Verlangen hatten, den Herrn zu suchen. Weil etwas verändert hat in der unsichtbaren Welt. Weil die Machtverhältnisse sich verschoben haben, weil der Feind zurückgedrängt ist. Macht Bahn. Wir machen Bahn für den Herrn. Das ist das Konzept. Und wir tun das durch siegreiche Proklamation der Wahrheit. Entweder im Lied oder im Gebet oder in einer Proklamation oder wie auch immer. Wir erklären die Überlegenheit, die Herrschaft unseres gewaltigen Gottes. Nicht nur über diese Stadt, über anderen Regionen, über anderen Nationen. Und wir machen den Herrn groß. Und das ist, was wir tun. Und davon handeln viele, viele Worte in den Psalmen. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront, Wasserflut sind immer Nationen, sind Massen von Menschen. Der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront als König ewig. Der Herr der Höchste ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Singt Gott, singt unserem König, singt, denn König ist er der ganzen Erde. Halleluja, Gott ist König geworden über die Nationen, hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Und dann finden wir sogar, aber das ist nicht die Betonung, das ist nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist der Herr und ihn groß zu machen. Aber wir finden solche Dinge wie eine direkte Konfrontation. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Was ist das? Das ist nicht ein Gebet zu Gott. Das ist ein Befehl an die Götter. Ihr müsst niederfallen vor ihm, und zwar alle, und zwar jetzt. Fallt vor ihm nieder, alle Götter. Aber der Fokus war nicht der Feind. Danach sofort wieder, Halleluja, der Herr ist groß. Ja, wir beißen uns nicht fest, wir fixieren uns nicht auf den Feind. Der kriegt ab und zu einen kleinen Hieb ab, ansonsten geht das alles indirekt. Indirekt, wir machen ihn groß und er zeigt sein Angesicht und er terrorisiert seine Feinde mit seiner Gegenwart. Das ist das Konzept der Hütte Davids. Und das ist auf dem Herzen Gottes. Das ist eine der wichtigen Wahrheiten, die jetzt der Heilige Geist wiederherstellen will für die Gemeinde. Und wir bekommen dadurch ein völlig neues Verständnis, eine völlig neue Sicht von unseren Versammlungen, warum wir tun, was wir tun. Wir sind in einem Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Und dieses Verständnis wird sich bahnbrechen, früher oder später, weil es Gottes Konzept ist. Und Jesus sagt, als er dieses Gleichnis bringt von der bittenden Witwe, die nicht nachlässt und mit Entschiedenheit sagt, schaffe mir Recht vor meinen Widersachern. Dann sagt er, wird das Menschensohn den Glauben finden auf Erden, wenn er wiederkommt. Und er sagt, wenn wir Tag und Nacht zu ihm rufen, wird er uns in Kürze uns Recht verschaffen. Er wird uns Recht verschaffen. In Kürze, wenn der Punkt erstmal gekommen ist, wo wir Tag und Nacht zu ihm rufen. Warum Tag und Nacht? Nun, Hütte Davids war Tag und Nacht. In Schichten. Die einen schliefen, die anderen arbeiten, die nächsten hatten ihre Anbetungsschicht. Rund um die Uhr haben sie angebetet. Und Jesus sagt, am Ende der Tage, bevor er wiederkommt, wird das wieder so sein. Rund um die Uhr, die Gemeinde in Schichten wird nonstop Gott anbeten und verherrlichen. Warum? Ganz einfach deswegen, weil der Feind ständig redet. Und jetzt geben wir ständig eine Antwort und wir bringen ihn zum Schweigen. Nicht nur für eine halbe Stunde, sondern rund um die Uhr. Wir schalten ihm den Sender ab. Das ist, was wir tun. Rund um die Uhr. Du sagst, ja, aber halt mal rund um die Uhr. Ich habe einen Job und ich habe Familie und ich muss auch mal ausspannen. Deswegen wird das so passieren wie bei Hütte Davids in Schichten. Die einen arbeiten, die anderen schlafen, die anderen anbeten. Und dann rotiert das Ganze. Rund um die Uhr. Das ist, was Jesus sagt. Bevor er wiederkommt, wird die Gemeinde ein Gebetshaus werden mit Gebetsdienst rund um die Uhr. Und auch wenn wir in Deutschland davon wenig mitkriegen, es gibt eine dramatisch wachsende Gebetsbewegung in der ganzen Welt, die von diesen Dingen lebt oder für diese Dinge lebt und die in diese Richtung geht. Und früher oder später wird das auch hier greifen. Und alle diejenigen, die sagen, wir wollen nach der Ordnung Gottes leben, wir werden vom Heiligen Geist in diese Wahrheiten geführt werden. Wir können nicht heute Abend anfangen, sagen, okay, ab jetzt rund um nur, das ist dummes Zeug. Das muss nach dem Maß unseres Glaubens geschehen, Schritt für Schritt. Aber wir wachsen da hinein. Und das ist einfach nur ein Impuls, dass wir verstehen, wohin geht die Reise? Wie sieht der Kampf der Gemeinde aus? Wie sieht der Priesterdienst aus, den die Gemeinde tun wird? Für Gott und für die Menschen. Nach der Ordnung der Hütte Davids. So wie wir das beschrieben finden in der Bibel, wie wir sehen in den Psalmen und dort sehen wir all diese wunderbaren Verheißungen, ja, dass Gott sich mächtig erweist, dass er Richter ist über der Erde und all diese wunderbaren Dinge. Ja, hier sehe ich gerade eins, das ist fett geschrieben. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Wie heißt das, wir sollen jetzt nach Bhutan fahren? Nein, wir können von hier erklären, der Herr ist Erlöser auch für alle aus Bhutan. Ja? Das ist, was die Propheten getan haben. Wenn die Message gehabt haben für Nationen, für Länder, die sind doch da nicht hingereist. Das waren manchmal hunderte von Kilometern entfernt. Die sind da nicht hingereist. Die standen auf einem Berg und haben das ausgerufen. Und das Wort Gottes läuft. Und wenn das Wort Gottes erst einmal da ist, in Form von Schallwellen, physisch existent ist, es läuft und es wirkt und es tut sein Werk. Das Wort Gottes ist machtvoll. Es bewirkt etwas. Es ist eine scharfe Waffe. Wenn der Feind Worte von irregeleiteten Menschen benutzen kann, dann kann wie viel mehr der wahre Gott Worte von Heiligen benutzen zu einer Waffe in seiner Hand. Und die Mächte der Finsternis schlagen. Halleluja. Halleluja. Das ist das Konzept, ihr Lieben. Das ist das Programm. Und damit wollen wir uns beschäftigen, da wollen wir hineinwachsen, das wollen wir studieren. Das kann man nicht von heute auf morgen umsetzen. Es braucht ein neues Verständnis. Wofür sind Gottesdienste da? Was ist unsere Aufgabe? Der Glaube muss wachsen, dass wir verstehen, so dienen wir wirklich den Menschen, statt uns da die Beine in den Bauch zu stehen, wie die Zeugen Jehovas und unsere Heftchen dahin halten. Ja, wir tun etwas anderes. Wir gehen das Problem an der Wurzel an. Ja, und wir brechen diese Decke über den Nationen. In Jesaja irgendwo gibt es eine Stelle, dass es eine Decke über den Nationen gibt. Und die wird weggetan werden. Die wird weggetan werden. Halleluja. Und das ist das Programm, ihr Lieben. So sieht die Gemeinde der Zukunft aus. Und jede Gemeinde, die sich für diese Sache öffnet und anfängt, kleine, bescheidene, aber wahrhaftige, glaubensvolle Schritte in diese Richtung zu gehen, wird eine neue Inspiration und eine neue Schubkraft und Motivation vom Heiligen Geist bekommen. Und 20 Jahre von jetzt an, es wird normal sein, das ist Standard. Das ist die Art und Weise, wie Gott verherrlicht wird. Ja, es geht nicht um ein perfektes musikalisches Programm, um ein paar Heiden, die sich zufällig verirrt haben, zu beeindrucken. Es geht um etwas unter der Leitung des Heiligen Geistes als ein Instrument in der Hand Gottes, um Massen zu befreien, um Menschen die Augen aufzutun. Und wir haben es in der Bibel, am Ende der Tage, bevor Jesus kommt, wird eine riesige Schar von Menschen errettet werden. In der schlimmsten Zeit der Menschheit wird die Ernte eingebracht werden. Und wo es eine Ernte gibt, gibt es Erntearbeiter. Und das sind die Heiligen, die nach der Ordnung Gottes sich bewegen und ihn verherrlichen. Halleluja, Halleluja. Vater, wir danken dir für deine gewaltigen Pläne für die Gemeinde. Wir danken dir, dass wir ganz am Anfang sind, diese Macht des Lobpreises zu begreifen und zu glauben und dann Schritte hineinzugehen. Wir danken dir für dein Wort, das auch aus unserem Mund Macht hat, den Feind entgegenzutreten, den Feind zu schlagen mit Macht, den Feind zu binden, den Feind in Ketten zu legen, ihn zum Schweigen zu bringen. Wir danken dir für die Macht deines Wortes. Wir danken dir für den Namen Jesu, den du uns gegeben hast. Wir danken dir für das Blut Jesu. Wir danken dir für all die wunderbaren Waffen, die wir haben, um den Feind entgegenzutreten. Hey, wir wollen nicht kurzfristig nur eine kleine Begeisterung. Wir wollen Herzen haben, die glauben und die hingegeben sind und ihnen einen treuen, hingegeben einen jahrelangen Dienst sich hineingeben, bis du wiederkommst und du wirst dein Werk tun und du wirst der Gemeinde ihr Recht verschaffen, Herr. Halleluja. Und es ist unser Recht, Herr. Du hast gesagt, wir werden größere Wunder tun als du. Wir werden mit Kraft das Evangelium verkündigen, allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Das ist unser Recht und wir wollen da hineinwachsen, dass wir Recht bekommen vor unserem Widersacher, und wir ehren dich für dein wunderbares Konzept für Gemeinde und wir danken dir in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen, Amen, Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Mach uns bereit. Füll uns mit Glauben. Wir wollen da hinein. Wir sagen Ja dazu. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen, Amen. Amen, Amen. Halleluja. Seid gesegnet. Danke.